ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
Genau, einfach beim Sex immer an mich denken.
Das mache ich auch immer, so ein Vater seit Jahren gut mit.
Dann seid ihr schnell wieder fertig.
Oder es geht gar nicht erst los.
Oder so, von beiden.
Ja. Es pendelt sich in der Mitte ein.
So, ich würde ja jetzt Moin Hanno sagen, aber der ist gar nicht da. Ich spreche die Einleitung kurz alleine ein. Es geht weiter mit den mit dem zweiten Teil unserer 10 Platten für die Insel-Folge. Wie auch versprochen und in den Comments auch schon nachgefragt, gibt es dazu dann auch eine Playlist, die werden wir dann am Donnerstag posten. Und da ich die Einleitung heute alleine einspreche, mache ich doch direkt nochmal Werbung für Valborg, ohne von der Seite angemacht zu werden von Hanno. Heute geht nämlich die Necrodepression-Vinylpressung in die Pre-Order. Auf totaldissonanceworship.com gibt es eine Splatter-Variante. Im Valborg Big Cartel gibt es eine bandexklusive rote Variante. Ab 12 Uhr deutscher Zeit. Also ja, bitte Valborg unbedingt zuschlagen. Ihr wisst ja, wie es ist. Werden übrigens aus Deutschland verschickt. Alle, auch die Sachen von Total Dissonance Worship aus Berlin mit Tracking, geht ab. Also dann, zweiter Teil, 10 Platten für die Insel. Mal sehen, wie viele Valborg-Platten noch dabei sind.
Alles klar. Machen wir direkt weiter, würde ich behaupten. Ne?
Ich würde
also,
auch behaupten.
Auf deiner Liste, die du mir geschickt hast, steht als nächstes natürlich ein altbekannter Name, gerade in der Szene, wo wir uns gerne mal bewegen, musikalisch, oder zumindest mir begegnet der Name immer sehr, sehr häufig. Und das ist eine Band namens Cult of Luna.
Ja, und zwar habe ich The Beyond angeführt als eine meiner Lieblingsplatten. Die ist jetzt für die meisten Cult of Luna-Fans wahrscheinlich nicht unbedingt ein typisches Referenzwerk. So, das war deren zweites Album. Die Band ist mir danach ein bisschen zu mellow geworden. Ja, die sind dann mehr und mehr postrockig geworden. Die The Beyond war aber einfach eine komplette Dampfwalze irgendwie so. Und ich erinnere mich, ich habe die Platte damals tatsächlich aufgrund eines, so selten wie es auch ist, gewesen ist, habe ich die Platte durch ein Metal Hammer Review entdeckt. So, ja, und ich weiß nicht mehr, wie gut die Platte weggekommen ist, aber die Beschreibung klang irgendwie spannend und dann bin ich auf deren Website gegangen und ironischerweise haben die, stand da auf der Website als Startseite stand Cult of Luna Slow Motion Black Metal. Hat überhaupt nichts mit Black Metal zu tun irgendwie, außer vielleicht so ein paar grimmen Akkorden hier und da, aber ja, keine Ahnung, habe ich mir dann einfach gekauft beim Saturn am Alex und die Platte hat mich einfach umgehauen und ich habe die warum ich diese Platte gewählt habe, ich hätte jetzt auch einfach, vielleicht wäre es truer gewesen, jetzt die Through Silver and Blood von New Roses oder so auszuwählen, die auf jeden Fall auch eine global gesehen eine wichtigere Platte ist und mir wahrscheinlich genauso gut gefällt. Aber für mich ist die The Beyond so eine Scheibe, die ich mir extrem gerne beim Autofahren anhöre, vor allem wenn ich in so einer Natur und in so einem Wetter bin wie hier, wo ich jetzt wohne. Ja, wenn ich irgendwie im Regen durch die Wälder fahre, ist das so eine Scheibe, die schmeiße ich an irgendwie und geht mir einer ab. Und was interessant ist, ich habe es irgendwann mal in einem Interview gelesen, irgendwie pro Seite sind da 4 oder 5 Gitarren irgendwie übereinander gespielt. Also die haben halt irgendwie die Produktion völlig übertrieben und deswegen auch die Songs dann live schnell gar nicht mehr gespielt, weil die das nicht ganz so auf die Bühne bringen konnten anscheinend, wie das aufgenommen worden ist.
Wenn ich an Cult of Luna denke, denke ich daran immer, dass das irgendwie so eine Konsensband ist. So, ne, die findet eigentlich immer jeder irgendwie geil. Ich kenne mich mit der Band sehr wenig aus. Ich habe mal fürs Gitarmagazin, wo ich ja viele Jahre für geschrieben habe, Grüße gehen raus, mal ein Interview mit der Band gemacht, mit den Gitarristen. Das war auch ultra interessant, weil es herausstellte, dass die Typen nicht nur spielen können, sondern auch so gearmäßig extrem wissen, was sie wollen und kannten sich extrem geil aus. So, es hat für Gearheads extrem Spaß gemacht, darüber zu reden. Und aber ich erinnere mich tatsächlich so, und auch als wir mit Manta anfingen, so 2013, 14, so die ersten Leute, die dann auf den Shows waren, da hat man viel Cult of Luna Shirts gesehen und so. Ich habe das Gefühl, ja, wie so eine Szene-Konsensband, und das meine ich jetzt nicht disrespektierlich, wie sagt man so, aber ja, ich meine das mit allem Respekt. Mich hat es immer abgeschreckt, letztendlich mir das zu Hause anzuhören, weil diese Songs halt auch teilweise einfach so lang sind. Aber ich verstehe natürlich total, dass das Teil der Ästhetik ist, diese Traumreisen, die da mit extrem harter Musik auf die Beine gestellt wird. Und mich erinnert das so, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, ich habe so 2011 auch viel so experimentelle, so crustige, sehr, sehr doomige Mucke gehört, so Lightbearer, Fall of If, wie heißen sie?
Ephrapha?
Ja, ganz genau, sowas habe ich da viel gehört, so 2010, 2011.
Die habe ich auch voll viel gehört. Ich habe letztens versucht, die mal wieder anzuhören. Ich finde, also die alten Platten, die ich von denen damals sehr geil fand, Alter, die Gitarren sind so auf keinen Fall bunt rein, alles ist so schief gespielt und nicht geil. So
rustikal.
Ja, aber auch nicht geil. Ich finde, es geht geil rustikal und auch geil sloppy manchmal so. Es gibt durchaus Platten, die ja sloppy sind und ich habe eine sehr hohe Toleranz auch für jegliche Art von Produktion, aber Fall of Ephrapha, diese alten Platten, die ich damals mega gut fand, die kann ich mir heute überhaupt nicht mehr reinziehen.
Geht mir genauso. Als ich nämlich jetzt mir diese Platten vorhin angehört habe, um auch so Querreferenzen zu ziehen, Querverweise und zu sagen so, hey, ich habe von Cult of Luna das erste Mal gehört und mir das angehört, als ich halt eben so Lightbearer und Fall of Ephrapha, ich habe immer Fall of Ephrapha gesagt, mir angehört habe, da habe ich auch gemerkt, das findest du jetzt gar nicht mehr so geil. So, das ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Damals fand ich das aber total geil, weil das halt irgendwie, keine Ahnung, ich fand das irgendwie gut damals, hat mich abgeholt. Die haben ja auch so Klangwelten erschaffen, die Songs flossen so ineinander über. Heute könnte ich nicht weiter davon entfernt sein, von meiner persönlichen Ästhetik, was ich mir gerne anhöre. Das ist alles viel zu komplex, viel zu lang und ausufernd, und ich, umso älter ich werde, umso mehr und mehr merke ich, dass für mich immer die härteste Währung immer wieder Songs sind. Auf den Punkt, geile Wiedererkennungswerte, immer geil Slogans raushauen, Songs schreiben.
Also ich kann auch ganz klar sagen, dass ich bei Cult of Luna nach der Platte dann auch ziemlich schnell ausgestiegen bin. Die nächste Platte war schon sehr viel, die hat sehr viel leisere Töne auch angeschlagen und war auch, also ich sag mal so, was so Produktion angeht, hatten die schon immer auch einen guten Geschmack so, ja. Und die war dann, die nächste Platte war sehr organisch produziert, sehr, hat mich sehr an New Roses zum Teil erinnert, an die A Sun That Never Sets, so ein bisschen so von der Grundästhetik. Was ich gerade an der The Beyond geil fand, war, dass das viel metallischer alles war und dass die viel, viel an dem, was mir an diesem Post-Metal, Post-Rock-Sound sonst eher als langweilig aufstößt, die The Beyond ist halt einfach eine Soundwand so, ja, und nicht wahnsinnig filigran. Und das finde ich an der Scheibe einfach geil. Die ist einfach sehr, sehr, sehr metallisch. Und danach ist die Band einfach mehr mellow geworden. Und auch okay und auch gut. So, die letzte Platte, die ich von denen noch so richtig gehört habe, war diese Somewhere Along the Highway. Die ist schon stellenweise sehr mellow, aber trotzdem kann ich jetzt einfach auch nicht anders sagen, eine wirklich gut gemachte Platte so. Aber ja, ich mochte Cult of Luna richtig gerne, als sie so richtig geschoben haben und so wie die metallischsten New Roses Sachen auf Steroiden geklungen haben. Und das ist so der Fall bei der Scheibe.
Schon sehr starke Momente auf der Platte, muss man ganz klar sagen.
Ja, aber gut. Fair enough. Machen wir weiter, oder?
Ja, aber hallo.
Nirvana Bleach. Ja,
nicht hast viel du drüber zu reden.
Nee, auch eine meiner ersten gekauften Gitarrenmusik. Also ich glaube, es war auf jeden Fall meine erstgekaufte Nirvana-Scheibe. Weil ich bin, als ich Nirvana entdeckt habe, bin ich in den Plattenladen gegangen und die Nevermind gab es nicht und nur die Bleach gab es, und dann habe ich mir die Bleach gekauft. Und auch erstmal, bis ich mir die Nevermind auf CD leisten konnte, sind auch einige Wochen ins Land gezogen. Das heißt, die Platte habe ich auf jeden Fall viel gehört.
Sehr gut. Also für mich ist es ist immer leicht zu sagen, ja, ich finde alle Nirvana-Platten ausnahmslos geil. für verschiedene Gründe. Und es ist immer ein bisschen leicht zu sagen, ja, der frühere Scheiß ist das, wo es richtig abging und so. Aber bei der Bleach ist es halt eben so ein bisschen so, man hört, ich benutze diese Worte oft, du kannst halt so eine Frische und so eine Grundaggressivität und so eine Naivität von einem Debütalbum kann man nicht wiederherstellen. Keine Band der Welt kann das. Und deswegen haben Debütalben bis auf wenige Ausnahmen auch immer so eine ganz, ganz bestimmte Magie, wie ich finde. Und das ist bei der Bleach genauso. Wenn man weiß, ey, die ist an einem Tag aufgenommen auf 8 Spuren. Die Band konnte die Songs richtig geil spielen. Das hört man auch total. Die sind live eingezockt und die konnten einfach die Songs perfekt spielen. Und hast du so einen Hit darauf für dich, was so der wichtigste Song ist?
Ja, Negative Creep ist für mich auf jeden Fall ein geiler Song. Und ich fand damals auch About a Girl, da habe ich halt so abgedepriert, so als Oberschul-Teenager so. Aber ja, Negative Creep ist für mich ein absolut, den Song feiere ich nach wie vor. Ich erinnere mich auch, mit Acid Breath haben wir damals mal, es gab mal in Berlin so ein Nirvana Cover Festival, so, wo ja so lauter Berliner.
Was?
Ja, wo so lauter Berliner Local Bands Nirvana gecovert haben im Kesselhaus. Und das war auch knallvoll. Da waren irgendwie 700 Leute oder so ein Shit. Und da haben wir mit Acid Breath auch 2 Nirvana Cover gespielt. Und ich bin der starken Überzeugung, dass Negative Creep einer der Songs war. Wir haben einfach die härtesten Nirvana Songs rausgesucht und jede Band hat 2 Songs gecovert und wir haben die dann da gespielt. So, aber ich bin mir nicht mehr sicher, welcher der andere Song war.
Geile Nummer, ja, das, ja, also ich, ist jetzt natürlich auch jetzt irgendwie nicht speziell oder sonst was, aber die Platte hat mich einfach auch extrem begeistert und ob ich wollte oder nicht. Das Witzige ist, als in meinem Freundeskreis alle so Nirvana hoch und runter gehört haben, konnte ich da überhaupt nicht drauf. Das ist eine Band, die bei mir ganz lange gebraucht hat, bis ich sie wirklich zu schätzen wusste. Am Anfang war ich von der Band eigentlich eher genervt. Und wenn du auf so einen Sound wie AC/DC und so stehst und in Nirvana, ja, das ist, könnte Gegenpoliger nicht sein. Das fand ich dann immer so, keine Ahnung, so. Ja, mir war das dann irgendwie, aber auch nicht negativ genug, sondern ja, keine Ahnung, hat mich dann lange, lange nicht geflasht und irgendwann ist das mehr und mehr und mehr zu mir gewachsen, an mir gewachsen oder ich an ihm gewachsen am Sound und ja, die Bleach ist einfach von vorne bis hinten geil und ich habe mal so eine Bandbeschreibung, so wie die Band sich damals bei Sub Pop beworben hat, die haben geschrieben so, hey, die Band, ihr Sound ist irgendwo zwischen Bay City Rollers, wenn ich mich nicht täusche, haben sie gesagt, Black Flag und Black Sabbath. Und ich finde, das trifft es enorm gut. Die haben so diese Schwere, dieses Doomige in manchen Songs von Black Sabbath. Dann haben wir halt aber auch das schnelle, primitive von Black Flag und die haben halt absolute Popstrukturen wie eben Bay City Rollers. So, deswegen, also gefiel mir extrem damals schon gut, diese fast arroganten Querverweise. Aber passt tatsächlich, ist Wahnsinn. Also ultra gute Band.
Ja, ich muss gestehen, dass mir die Nevermind dann besser gefiel. So, also ich bei der Bleach habe. Was man auf jeden Fall merkt, was auch irgendwie cool ist, die Platte hat eigentlich keinen krassen roten Faden gefühlt, sondern die Band, habe ich das Gefühl, hat viel, das sind so, das klingt wie die ersten paar Songs von einer Band, die sehr gut.
Ja, die sie aus dem Proberaum mit ins Studio bringen.
Genau, es war eine Band, die schon sehr gut ist, so, ja, auf jeden Fall, aber die sich musikalisch noch nicht 100% geeinigt hat, wohin die Reise genau geht, so, und ja, für mich ist dann immer so ein bisschen Hit or Miss, so, ich finde so manche Songs, die haben mich mitgerissen und andere dann nicht so. Ja, keine Ahnung. Aber
witzig, dass du das sagst. Ich hatte nämlich auch nur die Bleach und ich hatte die Nevermind gar nicht. Und ich hatte auch die In Utero überhaupt nicht. Deswegen habe ich wahrscheinlich immer nur das gehört. Und ich finde bei der Bleach, und das gibt es bei der Nevermind und bei der In Utero gar nicht mehr, gibt es halt auch noch einfach so Heavy-Metal-Referenzen. Jetzt aber eher so Heavy-Metal im Sinne von Black Sabbath oder so und nicht jetzt im Sinne von Metallica oder sonst was, was zu der Zeit schon richtig groß war. Die Platte kam ja 88 raus. Wann kam da nicht die Justice for All
von Metallica? Ja.
Also weiter entfernt könnte es überhaupt nicht sein. Aber auf jeden Fall spannende Band. Harte Mucke, auch ein Paradebeispiel, wie Musik extrem heavy sein kann, ohne Heavy Metal zu sein.
Ja, das stimmt. Also ich war auch lange großer Nirvana-Fan als Teenager, so, also in der Oberschulzeit eine Band, die ich bis zum Erbrechen gehört habe, so. Aber heute ganz
für mich ist die Band heute viel wichtiger denn je.
Ich kann es mir heute nicht machen. Ich habe es mir halt vor über 20 Jahren schon komplett tot gehört. So, wenn ich die Songs heutzutage höre, ist es so, okay, alles klar, danke.
Ja, das ist bei mir eher so, dass ich kann die jetzt zu schätzen lernen, weil ich die früher bei Kumpels immer hören musste. So, und die lief immer hoch und runter und dann konnte ich da nicht so richtig Liebe für entwickeln. Aber die Liebe ist jetzt da und ich höre es mir lieber jetzt an. So, auf deiner Liste geht's aber poppig weiter, Alter. Simon, holst du natürlich massiv aus. Was haben wir drauf? Tears for Fears, ich dreh durch.
Ja, Songs
also, du machst jetzt richtig ernst. Mhm. Ja, sag mal was, deine Liebe zu Tears for Fears, da bin ich jetzt mal gespannt. Da kann ich mich schon besser vorstellen, wie du auf der einsamen Insel sitzt. Walkman und Tears for Fears.
Ja, also erstmal als Anekdote, wenn mich nicht alles täuscht, war der Song Shout, der Opening-Track von der Platte, Nummer 1 in den deutschen Charts an dem Tag, an dem ich geboren worden bin, am 24. Februar 85.
Ach nee.
Und ich bin natürlich, ich bin aus der Nummer rausmarschiert natürlich und habe sofort nach der Tears for Fears Platte gefragt, ist ja klar. Direkt bei der Geburt. Ja, keine Ahnung. Ist so eine Band, die dann halt im Radio gelaufen ist und so, auch als ich Kind war. Und da sind ja auch so ein paar Hits wirklich für die Ewigkeit drauf irgendwie. Und das ist eine Band, die nach, keine Ahnung, das ist nicht so wie heute, wo eine Platte nach einem Jahr einfach abgemeldet ist, so, sondern diese Songs habe ich 10, 15 Jahre lang im Radio, im Autoradio gehört, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo unterwegs war. Und so Sachen wie, ja, Schaut, wie gesagt, ist ein Song, den kennt man auch als Kind, ja, einfach vom Radio so. Und dann Head Over Heels ist so ein Song, den ich total abfeiere. Ja, keine Ahnung, habe ich dann irgendwann einfach auch im Erwachsenenalter so ein bisschen, also dann irgendwann in den frühen 20ern, habe ich meine Begeisterung für 80, poppige, gute 80er-Mucke irgendwie auch wieder entdeckt. So. Und das begleitet mich mein ganzes Leben schon. Und Tears for Fears sind schon ziemliche Königsklasse. So. Auch The Working Hour irgendwie, das ist ja das ein Song, den ich genannt habe als Anspiel, den finde ich unfassbar. Das ist einfach so ein krasser Song irgendwie. Und da gibt es auch eine mega geile Live-Version aus München, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auf YouTube. Kann ich nur empfehlen. Weil die das live auch in einer Perfektion spielen, Alter, wo dir alles vergeht.
Du musst mal dich mit Irinsch zusammensetzen, dem Monta-Drummer, der ist ja natürlich auch ein paar Jahre älter, der ist ein richtiger 80s-Fan, auch volle Kanone, alles. Von Duran, Tears for Fears, ja. Alles.
Ja, baller ich so, mir auch alles rein.
Der ist ja wandelndes Lexikon und das ist auch so, die Leute bei Metal Hammer waren das, glaube ich, waren mal ganz enttäuscht, als er so nach seinen Top 10 Platten oder Top 5 gefragt wurde und da waren nur solche Mucke drin. Fand ich massiv unterhaltsam. Den Song, den du mir angespielt hast, beziehungsweise als Anspieltipp mit auf den Weg gegeben hast, The Working Hour, kannte ich überhaupt nicht, ist natürlich Wahnsinn, ne? Ein richtig schönes sexy Saxophon.
Ja, unterbewertet. Was ist mir mit dem Saxophon passiert? Ich liebe Saxophon.
Das sexy Saxophon, das Sexyphon, Alter.
Ja.
Ist immer gut, kann man nicht haten, unfickbar, bin ich komplett bei dir. Und ich habe auch das Gefühl, das Sexyphon spielt hier 6 Minuten am Stück.
Ja, der dudelt erstmal sich einen ab, irgendwie aber auch geil halt, ne? Muss man einfach so
es
sagen.
Es ist halt sexy Musik für alle Lover da draußen, für alle Lover und Loverinnen, alles klar. Wenn es das nächste Mal irgendwie kuschelig werden soll, einfach mal Tears for Fears, The Working Hour. Also könnt ihr auch beim Liebe machen dann an Simon denken. Das ist das, was er so zu Hause auflegt, wenn es romantisch wird.
Genau, einfach beim Sex immer an mich denken.
Das mache ich auch immer, so ein Vater seit Jahren gut mit.
Dann seid ihr schnell wieder fertig.
Oder es geht gar nicht erst los.
Oder so, ja.
Es pendelt sich in der Mitte ein. Ja. Was habe ich drauf? Was ist auf meiner Liste?
Auf deiner Liste als nächstes Cocksparrer. Also ich habe mir die, auch eine Band, mit der ich mich einfach überhaupt nie auseinandergesetzt habe. Ich mache die Platte an. Und die ersten Töne gehen so los, Doodle, 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 Die. Und ich denke so, oh nein. Und dann ist alles geil auf einmal. Alter Hahn, finde ich das echt geil. Klar. Ja, ich bin mega sofort drauf abgeübt. Also die Stimme ist der Oberknaller. Ja, Gesang, finde ich, holt mich komplett ab bei der ganzen Scheibe. Ja, so Riot Squad irgendwie. Also ich bin, ohne Scheiß, ich fand nur die erste Gitarrenmelodie irgendwie scheiße und dachte so, okay, jetzt kommt hier nur so ein nerviges Gedudel, aber ich muss ich sagen, danke für die Empfehlung. Ich bin schockiert, wie geil ich das alles finde. Also ich stehe total drauf.
Ach Simon, geil, das freut mich natürlich. Shocktubes direkt kaufen, kannst du auch einfach als Repress wahrscheinlich hier irgendwo für $5 irgendwo
mit Sicherheit,
auf eBay holen, ja. Das Ding. Ja, eine absolute Kultscheibe aus dem Oi-Bereich, gerade so in Skinhead-Bereichen, natürlich die Nummer 1-Band teilweise noch so für mich. Als ich die Platte kennengelernt habe, es war auch so 2003, ich glaube Buzzy for President, wer kennt ihn nicht? Mein besten Freund Buzzy hat sie damals irgendwo auf dem Flohmarkt oder so gekauft oder ich weiß nicht, wo er sie her hatte. Auf jeden Fall hatte er irgendwann diese Shock Troops Cocksparrow-Platte rumliegen. Und das war auch so auf meinem Höhepunkt der Sauferei und so. Es ging nicht besser. Und 2003 war auch so ein geiler Sommer. Es war so ein Jahrhundertsommer und diese Platte im Gepäck. Absolute Liebe. Ganz andere Baustelle von Punkrock als jetzt, wie hieß die andere Band, die du vorhin gezeigt hattest, Tear It Up oder so. Mhm. Ganz andere Baustelle von Punkrock.
Geil.
Und auch ganz andere Baustelle als Rancid auch. Ja, jeder Song auch ein Hit.
Ja.
Ganz einfache Lieder und ja, sehr offensichtlich, ne? Fußball, Working Class, Bier trinken, England. Scheiß Stimmung, aber wir halten zusammen, ne? Unity.
Ja, und geiler Gesang einfach. Also ich finde, der Gesang ist so, hat mich sofort um den Finger gewickelt.
Ich habe das Glück gehabt, die Band mehrmals live zu sehen und alle Cocksparrow-Konzerte, die ich gesehen habe, gehören zu den besten Konzerten, die ich in meinem Leben je gesehen habe. So, also das ist so auch ein Garant dafür. Cocksparrow-Fans kennen natürlich jeden Song in- und auswendig. Das sind so Songs und das ist ein Vorteil, wie ich finde, oder meine ich mit Respekt, die hörst du einmal und kennst danach jedes Wort. Mhm. Es wird dir genauso gehen, wenn du die jetzt in Zukunft hoffentlich öfter hörst.
Werde ich.
Die Leute rasten völlig aus. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich war beim Reunion-Konzert 2007 in Wolverhampton. Mhm. Und da Bullenstress, überall nur Hooligans und so. Und Punker aus aller Herren Länderwelten. war einfach total krass. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und dann haben sie, glaube ich, auch mit Riot Squad oder so angefangen. Ich weiß es nicht mehr. Und also auch Take 'Em All ist so ein absoluter Klassiker, der sich so gegen die bonzige, arrogante amerikanische Musikindustrie richtet. Kannst du dir mal dahingehend anhören. Haben sie sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ja, hat bei mir auch für viele, viele, viele Jahre eine tiefe Liebe zu so englischer Eumucke losgetreten. Und alles, was danach kam, was ich mir natürlich auch im Zuge dessen gerne angehört habe, als so Klassiker, so Cockney Rejects und so, auch alles geil, aber nichts kommt an die Qualität von Cocksparrow und insbesondere dieser Platte an, muss man ganz klar sagen, kommt da dran. Eine Liebe fürs Leben. Also die wäre wahrscheinlich auch bei meinen Top 5 dabei, wenn ich die noch runterkürzen müsste.
Okay, ja, nee, ich war geschockt. Wie geil ich das finde, ehrlich gesagt. Ich habe mir keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe, aber es ist, wie du schon sagst, auch extrem catchy irgendwie so. Und
du hörst die Band, die hat angefangen so eher so Pubrock-mäßig in den Mitte der 70er schon, noch vor Punkrock. Das heißt, so die Songs, die spielen, die Gitarren sind nicht sonderlich verzerrt und der Gesang ist auch nicht sonderlich geschrien, aber trotzdem mega Drive und geiler Groove.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja, geile Band, alles klar. Ja. Als nächstes auf der Liste, ein Klassiker haben wir hier schon öfters erwähnt, aber fairerweise muss die Band auf die Liste. Meshuggah.
Catch 33.
Wir haben schon öfters drüber gesprochen, aber auch diesmal werden wir nicht müde drüber zu reden. Ich erstmal so ein paar meine Gedanken zu der Band. Fasse das nochmal zusammen, was ich in den letzten 12 Monaten in verschiedensten Folgen immer schon mal wieder zu dieser Band gesagt habe. Auf der ganzen Liste ist es mit Abstand die Band, wo ich wirklich am allerwenigsten mit anfangen kann. Das ist so, was ich bei Gorgat gesagt habe, was ich jetzt vielleicht zurücknehme, dieses Ding Musik für Musiker, nehme ich da zurück und wende es hier lieber auf Meshuggah an. Also ich kenne ganz viele so richtige Muckertypen, so die Band extrem feiern. Und das meine ich nicht unbedingt wertend, aber das fällt mir halt auf. Und immer wieder, wenn mich jemand versucht zu bekehren, höre ich mir dann irgendwie 2-3 Minuten die Band an, mal in den Song, hast du nicht gesehen und ich komme einfach überhaupt nicht drauf klar. Wie ging diese Liebe los und was hat diese Liebe losgetreten, begründet und bestärkt sie bis heute?
Also ich kann das, ich habe eine ganz interessante, glaube ich, irgendwie persönliche Geschichte mit der Band, weil ich habe die Band entdeckt, durch den Song Future Breed Machine so. Und das war gerade in dieser Phase, in der ich so Fear Factory und Strapping Young Lad, als ich so diesen ganzen Industrial Metal irgendwie für mich entdeckt habe, habe ich dann Future Breed Machine gehört und das war so für mich wie Fear Factory auf Steroiden irgendwie. Noch härter, noch ein anderes Energielevel irgendwie. Und dann habe ich mir die damals beim Saturn irgendwie die einzige Platte, die damals am Start hatten, war die Chaos 4. Und die Chaos 4 war so eine extrem sperrige Industrial Metal Platte. Ja, die war auch schon sehr vertrackt, aber auch wirklich überhaupt nicht eingängig. So, die Produktion war sehr clanky, so alles so super harsch. Aber ich war irgendwie total fasziniert. Und dann haben die mit der Platte danach, mit dieser Nothing, ihren Sound komplett geändert. Also diesen jetzt ikonischen Sugar-Sound, den gab es ab der Nothing erst so. Und ich bin tatsächlich erst gar nicht so drauf klargekommen irgendwie. Also es hat total lange gedauert. Ich fand das schade, dass die so von diesem Industrial-Metal-Sound weg sind. Und diesen Achtseiter-Gitarren-Sound dann irgendwie, das hat mich nicht sofort abgeholt. So, ja, nur in ganz wenigen Auszügen. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann, als die Catch 33 rauskam, dass ich irgendwann ich habe die mir angehört und dachte so, ja, packt mich irgendwie nicht so richtig, langweilt mich noch immer so der neue Sound. Und dann habe ich, irgendwann hat es einfach Klick gemacht. So, ich habe die Platte auf Kopfhörern in der S-Bahn gehört oder so, ja. Und dann bin ich einfach so in diesen Groove rein. Und die Catch 33 ist ja auch wie so eine lange Komposition, ja. Also sind ja keine richtigen Songs, deswegen ist es auch total schwer, Anspieltipps irgendwie zu geben für die Scheibe. Und ich bin in diesen Groove rein und dann bin ich irgendwie. Es hat mich einfach total gepackt. Und ich weiß auch noch mal, es gab auch mal so einen Moment auf einer WFAM-Tour, da hatte ich die Platte wieder eine Weile nicht gehört, dann habe ich sie auf Kopfhörern gehört irgendwie, ich saß vorne im Auto so, ja, habe so mit dem Kopf zum Beat mitgenickt, dann bin ich eingepennt, so im Halbschlaf, und dann bin ich wieder wach geworden und habe direkt weiter mit dem Kopf genickt, so. Ja, also für mich ist das so eine Scheibe, die kann dann irgendwie geil in Trance spielen, und ich finde auch, dass die für ihren neuen Sound da eigentlich die besten Riffs, die man aus diesem Sound hätte machen können, haben die auf der Platte irgendwie so abgeliefert. Auch wenn ich dann rückwirkend diese EP, die zwischendurch gemacht haben, I heißt, die noch geiler fand eigentlich so. Aber ja, die Catch 33 war einfach so eine Platte, die mich total mit ihrem komischen, stoischen Vibe total in so eine Trance gespielt hat. So. Und ich weiß gar nicht, ob diese Musikalität für mich immer so wichtig ist. So, es ist einfach so eine, keine Ahnung, so eine komische Science-Fiction-Stimmung, so, weißt du? Und so dröger, bleaker Science-Fiction-Vibe so irgendwie. Und das hat mich dann irgendwann doch ziemlich abgeholt.
Was mir so auffällt, wenn wir jetzt über deine Platten reden oder halt so Bands wie was weiß ich, Meshuggah, Gorgoth, wie spricht man sie aus?
Gorgoths,
Iron Dissonance und whatnot, dass das halt auch alle Bands sind, die sind teilweise so extrem hart und Chaos und so, ne? Dass ich das so krass finde, dass du Bands, natürlich für dich als Kenner der Materie sind diese Bands alle sehr, sehr unterschiedlich oder so, aber für mich, wenn der sich dich jetzt wirklich auf der einsamen Insel mit diesen Platten vorstellt, finde ich schon krass. Also ich habe bei meiner Liste sehr Wert darauf gelegt, dass die Platten alle sehr, sehr unterschiedlich sind, dass die aus sehr unterschiedlichen Momenten aus meinem Leben sind, wo sie mich geprägt haben oder so, dass ich vielleicht da sitzen konnte oder kann auf der besagten einsamen Insel und mich auch so ein bisschen go down memory lane, mich an so gewisse Phasen in meinem Leben erinnern kann, aber du hast halt richtig ausgepackt und das ehrt dich und ich respektiere das extrem, dass du halt einfach auch put your money where the mouth is, dass du es kein Gelaber ist, sondern du stehst halt einfach auf Extrem-Metal durch und durch, muss man so sagen.
Ja, es ist aber auch so, für mich ist der Zugang oft die atmosphärische Ebene irgendwie so und wenn mich da eine Platte nicht abholt, also nur extrem, ich höre zum Beispiel auch extrem wenig traditionellen Death Metal oder so, weil es oft einfach keine atmosphärische Mucke ist so. Ja, und für mich ist es
Ist für mich dann viel einfacher so, weißt du, mal eine Bolt Thrower reinzuschmeißen, eine gute S-Fix.
Kann ich ab und an machen,
Obituary, die Nachbarn hier, ja. Also das kann ich eigentlich fast immer hören. Das ist für mich so Soul Food, das ist so Feel-Good-Mucke für mich.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also Obituary, Slowly Rerot oder so, höre ich mir auch gerne an. Aber wie du schon sagst, es ist eher so Feel-Good-Mucke. Aber für mich so Sachen, ich glaube, Sachen, die mich wirklich tief geprägt haben, sind dann eher Sachen, wo sich so eine atmosphärische Leitung abgelegt hat irgendwie so. Und das ist auch bei meinen Extrem-Metal-Platten oft so, die ich halt abfeiere. Ich finde die Gorgatz-Platte, die ich genannt habe, extrem atmosphärisch. Und Gorgatz haben auch in ihrer frühen Schaffensphase eher traditionellen Death-Metal gemacht, die ersten beiden Alben so. Und holt mich auch eigentlich nicht wirklich ab so. Finde ich okay. Die erste finde ich cool, die zweite bla. Und dann haben die angefangen, weird zu werden so. Und ich, keine Ahnung, für mich sind das dann Sachen, wo ich in so eine Atmosphäre einsteige. Bei Iron Dissonance ist es natürlich keine Atmo so. Da ist es einfach nur Hass irgendwie so, ne? Aber nee, es ist, ich glaube, so das Bindeglied auch bei Extrem Metal für mich ist, wenn es mich über die Atmo-Schiene irgendwie erreicht. Und mir ist das egal, ob eine. Mir ist die Produktion, ich bin da auch total beliebig so, ja. Es gibt diese Meshuggah zum Beispiel, sind nun wirklich sehr, sehr clean produziert. So, ja, da haben die Drums sind programmiert, weil die irgendwie unter Zeitdrucks nicht gepackt haben, mehr Drums aufzunehmen. Die Gitarren sind mit so einem Line 6 Amp eingespielt, so, also digitaler kann man eine.
Mit einem Pod sind die sogar eingespielt, oder?
Ich weiß nicht, ob die einen Pod oder ob die diesen Wetter 2 Amp genommen haben.
Ich habe mit anderen Musikern mal gesprochen und die meinten, die haben tatsächlich dieses nierenförmige rote Ding gespielt. Aber kann gefährliches Halbwissen sein.
Ja, ich glaube, die hatten schon die etwas besseren Pod-Units so. Also es gab ja dann noch so einen Rack-Pod und so. Kann sein, dass die mit diesen Nieren angefangen haben. Aber ja, wie dem auch sei. Also die Platte ist sehr digital aufgenommen, die klingt extrem clean. Aber wie gesagt, die hat auch für mich so einen Science-Fiction-Vibe und dann ist es auch okay. Ja, während zum Beispiel jetzt die Gorgatz-Platte durchaus deutlich mehr raw ist so und mehr Leben hat.
Ja, okay, fair enough. Du hattest gerade irgendwas gesagt, jetzt ist mir der Gedanke entfallen. Ich wollte dir gerade eine Frage stellen. Ach so, hattest du mal einen Pod?
Ja, ich habe tatsächlich mein erster Amp war ja ein Line 6 Amp tatsächlich. Ich habe mir damals aufgrund eines Reviews in der Gitarre und Bass einen Line 6 HD 147 gekauft, weil im Review drin stand, ja, also wenn man Sounds wie Fear Factory fahren will, ist das genau der richtige Amp so. Und ja, dann habe ich einen von meiner Oma angelegten Bausparvertrag aufgelöst und mir das Line 6 Top gekauft und eine billige Ibanez 4x12er und dann hatte ich mein erstes Half-Stack so. In dem Top, muss ich dazu sagen, war nur ein geiler Sound, da war ein richtig geiler Zerr-Sound und der Rest war Schrott. Aber das war mein erster Line 6 Unit und die habe ich später tatsächlich durch eine Bodentreter-Variante ersetzt, weil wir ja auch viel durch die Weltgeschichte geflogen sind. Dann hatte ich so einen Pod X3 Live, der hatte den gleichen Sound an Bord und bin mit dem Ding durch Röhrenendstufen. Also was wirklich, wirklich, Line 6 hat ja so einen zweifelhaften Ruf. Muss gestehen, ich habe damit immer gute Erfahrungen gemacht früher. Was wirklich krass klang, war Kombination aus diesem Line 6 Pod X3 Live in den Effects-Loop von einem 5150, also dass ich den 5150 als Power-Amp benutzt habe, in einen Orange PPC 412er Cap. Das hat alles zum Beben gebracht. So. Und ich weiß noch, wir sind mal in Australien auf Tour gewesen und das war dann so der Gitarrist von der Band, mit der wir auf Tour war, hatte halt genau ein 5150 mit einem Orange Cap. So. Und da war es das erste Mal, dass ich das gespielt habe mit meinem Line 6 Pedal. Ich habe das da hinten reingehauen, Soundcheck gemacht und der kam direkt rüber und meinte so, Alter, was ist das denn so? Ja, und das war halt so ein billiges Line 6 Bodentreter Pedal.
Ja, so billig waren die auch nicht. Es waren auch ein paar hundert Tacken, glaube ich, die man dafür hinlegen musste. So. Aber hattest du mal so eine klassische rote Niere auch, so den klassischen Pot?
Nee, ich nicht, nee. Ich hatte keinen Pot. Kein Pot in der Form, nee.
Witzigerweise, ich habe diesen Pod Mini, diesen weißt du, der hat damals so 99 Euro gekostet hat. Und den habe ich benutzt bei ein paar Manta-Platten, habe ich den immer mal wieder benutzt, so um, als Erinsch die Drums eingespielt hat, um ihm so eine Guide-Gitarre einfach auf die Ohren zu geben. Und dafür funktionieren die Teile auch einwandfrei.
Ja.
Und witzigerweise, ein Soundfetzen bei unserer 100% Coverversion von Sonic Youth ist immer noch, haben wir einfach aus diesem Scratch-Take mit raufgenommen und der ist in der Produktion gelandet und das ist teilweise, man mag es glaube ich, kaum eine Pod-Spur, weil sie halt einfach geil klingt und sich mit den richtigen Gitarren gut verträgt. Es ist halt einfach nochmal, man darf jetzt nicht grundsätzlich irgendwelche Gewürze, wenn man Musik produziert, ausschließen, sondern manchmal ergeben sich einfach Überraschungen und das eine passt hervorragend zum anderen. Es ist ganz egal, ob es aus der Konserve und das andere aus dem teuersten Röhrenamp aller Zeiten von 1964 kommt. Haltet einfach die Ohren auf und die Augen zu.
Total. Und das Ding ist auch, meine Erfahrung damals mit diesem Line 6 Top zum Beispiel, dem HD 147 war, also Line 6 war total verschrien und egal, wo ich damit aufgetaucht bin, erstmal direkt Schelte vom lokalen Soundmann so, immer, ja. Oh nein, diese Line 6 Scheiße.
Das hat sich dann aber massiv geändert mit ihren Wireless-Produkten.
Ja, ich habe auch genau so ein Wireless-System, habe ich auch, was auch mega war, aber oder ist, ich benutze es bis heute. Aber was oft der Effekt war, war, dass ich mit diesem Amp angerollt kam, die Soundtechniker mit den Augen gerollt haben.
Die und Sound-Snobs.
Genau, dann habe ich gesagt, ja, auch bitte direkt abnehmen, ich brauche kein Mikrofon. Und dann so, ah, wie soll das denn klingen? Das klingt doch scheiße so. Und dann war Soundcheck und dann war es meistens so, ah, okay, klingt ganz gut. Ja, also diesen Amp vermisse ich auch total. Wie gesagt, ein Sound war nur richtig geil da drin, aber der war auch direkt abgenommen aus dem XLR-Out irgendwie hinten mit einer Boxensimulation. Das Ding war einfach jedes Mal, es klang auch direkt aus den Monitoren immer perfekt so. Ja, es war so Plug and Play, das beste Plug and Play-Ding eigentlich immer früher so. Vielleicht weiß nicht, ob mir das heute noch so gefallen würde, aber habe ich damals.
Kannst du dich noch erinnern, auf welchem Sound die Simulation basierte?
Ja, die basierte, ich glaube, auf dem Mesa Triple Rectifier mit, wie hießen sie denn? Also Low Bottom, irgendwas Caps. Ich glaube mit Rivera Caps oder so.
Okay, interessant.
Ja.
Naja, vielleicht kannst du dir irgendwann, verschießt sie nochmal billig und dann nimmst du sie mit nach Hause vom Flohmarkt.
Das würde ich tatsächlich tun, ja.
Ich glaube, meine nächste Band geht auf meiner Liste in eine ähnliche Richtung wie mir Sugar, richtig?
Absolut. Glucifer, Ride in the Tiger. Was soll ich dazu sagen? Glucifer habe ich gedacht eigentlich wäre so Hive-Sound, erinnert mich aber total an eine Band, die ich auch gerne mag, sehr gern sogar, nämlich Sieg. Die Death Alley von Sieg ist für mich so eine gute Laune-Platte, die ich mir sehr gerne...
Starke Platte, ja.
Ja, mega. Und daran habe ich so ein bisschen denken müssen. Glucifer, ja, ganz cool so auf jeden Fall.
Ja, das ist so für mich so ein bisschen Helicopters noch mehr, aber das war so die Geburtsstunde von so einem klassischen Schweden-Rock-Revival, was dann so irgendwie nach Europa und in die Welt geschwappt ist. Und für mich ich habe mir die Riding the Tiger und die Super Shitty to the Max von Helicopters am selben Tag gekauft, gleichzeitig, so mit 16 oder so, glaube ich. Und fand spielerisch waren, glaube ich, Helicopters immer die weitaus bessere Band. Und Nicke Andersen ist so ein bisschen wie Dave Grohl, fast so ein bisschen langweilig. Alles, was der anfasst, ist immer grundsätzlich geil. Das macht es so ein bisschen langweilig manchmal. Also langweilig im positiven Sinn natürlich so. Aber manchmal, kennst du das, wenn Leute immer nur geile Sachen machen und man deswegen so ein bisschen die Lust verliert, weil es einfach nicht mehr überrascht? Natürlich ist halt total geil, so, ne? Und das habe ich so bei Helicopters und allem, was Nicke Andersen so anpackt, halt auch oft das Gefühl. Und ich mochte damals aber sehr schnell die Glucifer Riding the Tiger lieber, weil die halt so viele Motorhead-Referenzen hatte. So, die war sehr Motorhead-mäßig und das fand ich geil, während die Helicopters und insbesondere die Hellas-Platten, die danach kamen, dann doch sehr rock'n'rollig, sehr Garage, sehr, ja, sehr Kiss-lastig teilweise waren und hast du nicht gesehen. Und das finde ich heute Wahnsinn. Und wie gesagt, ich hatte auch das große Vergnügen, auf der Abschiedstour 2008 von den Helicopters auf der Europa-Tour mit dabei zu sein. Nämlich als Techniker von Captain Poon, von Arne Skagen, von Glucifer, dem Gitarristen, der dann die Bloodlights gegründet habe, und für die habe ich dann viele Jahre als Backliner gearbeitet und als Gitar-Tech und solche Spirenzchen und war mit denen viel unterwegs, habe viele Teile der Welt gesehen. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht, obwohl die Band nie wirklich groß geworden sind, aber die waren halt auch Support auf der Helicopters Abschiedstour. Und da konnte ich jeden Abend die Helicopters sehen. Das war unglaublich. Die wurden jeden Abend besser. Besser und besser und besser. Das war einfach krass. Und naja, wie gesagt, mir hat die Glucifer-Platte damals mehr bedeutet, weil die halt einfach eben stumpfer, eindimensionaler und eben Motorhead-mäßiger war. Aber alles war bis dahin Punk und es muss Punk und dies und das. Und auf einmal war deine langen Haare nicht mehr so halb verdreddet versteckt unter der Wollmütze tragen, sondern lang und offen. Meine rote Kissmütze kam wieder aus der Schublade. die dicke Gürtelschnalle und die Straußenlederschuhe und auf einmal war alles so, hatte auch so ein bisschen so einen leichten Glam-Schlag. Mir hat das gut gefallen, weil das so eine totale Antithese. Die Band, die hatten so ein ganz berühmtes T-Shirt, Glucifer, so Mitte der 90er und Ende der 90er. Hard Rock gets you laid. Und für mich war das immer so ein absolutes Schimpfwort. Hard Rock. Was spielt ihr denn für eine Mucke mit deiner Band? Wir spielen Hard Rock.
Ja.
Ich meine, peinlicher geht's ja wohl kaum. Es sind so Typen, die in Musikläden arbeiten, sich ihre Kippen selber drehen und ihr Handy in so einem Lederetui am Gürtel tragen und so eine Multifunktionsweste anhaben. Das sind die Typen, die Hardrock spielen. Ja, und dann kam Glucifer und hat das so ganz selbstbewusst verwendet, das Wort, das Genrewort, Hardrock, wir spielen Hardrock. Und ja, ist wohl Hardrock. Und die haben das dann alles irgendwie wieder cool gemacht. So dicke Hose, Eierrock, fand ich dann viele Jahre sehr, sehr gut. Sicherlich auch mein Gitarrenspiel irgendwie beeinflusst, muss man natürlich sagen, ist ein One-Trick-Pony gewesen. Ist jetzt nicht so mega extrem gut gealtert vielleicht, aber die Riding the Tiger hat bei mir halt einfach für so ein Umdenken gesorgt und hat so, Hanno, weniger Kunst, weniger Denkerpose, mach dich hier nicht so wichtig, Eier raus und jetzt Beine breit und lass knacken. Und das kam für mich zum richtigen Zeitpunkt, auf dem Höhepunkt meiner Teenage-Depression, traurige Gedichte schreiben, weinerliche Schrottsongs komponieren und dann habe ich die Glucifer-Platte in die Hand gekriegt und habe gemerkt, hey, mach dich einfach mal gerade, Junge, hör auf zu heulen.
Geil.
Ja, die hat mich gerettet, muss man so sagen. Wie gesagt, und Arne immer noch ein enger Freund, kenne ich jetzt schon ewig. Und ja, mit denen war ich dann übrigens auch mit den Toten Hosen oft auf Tour, weil die Band öfters mal Support für die Band gespielt hat. Und so schloss sich der Kreis irgendwann. Schlosste sich der Kreis. Also, deine nächste Band. Ich mach mal weiter, ja?
Ja, mach.
Hier hätten wir Gorgoroth.
Mhm.
Ja, da soll ich erst was sagen oder willst du erst was sagen?
Ja, es dreht sich um die Platten Twilight of the Idols und Ad Majorem Satanas Gloriam. Sind, was ich dazu sagen kann, es ist aus der einzigen Ära der Band, die mich so richtig kickt. So. Und zwar war Gal an den Vocals und die beiden Platten sind für Black Metal Verhältnisse sehr geil produziert. So. Ja, nicht zu clean so, aber einfach einfach ein bisschen moderner. Und auch die Mucke war, finde ich, so ein bisschen vorwärtsdenkend. Ich hätte jetzt auch Mayhem als Black Metal Band ranziehen können, aber habe ich schon so oft erwähnt, dass ich Mayhem feier. So. Von daher, Gorgoroth war für mich neben Mayhem so eine der beiden Einstiegs-Black Metal-Sachen, die mich so mitgerissen haben.
Ja, ich finde, ich höre ja wirklich sehr gerne Black Metal, so, ne? Und was mir bei der Platte auffällt, die ist für meinen Geschmack ist die zu groß, zu dick produziert. Die ist zu dicht. Weißt du, was ich meine?
Die ist super dicht. Die Produktion ist super dicht, aber ja. Das genau finde ich mega, mega geil, weil das einfach auch zu der Zeit und auch für Gorgoroth selbst nicht selbstverständlich war. So, das war einfach ein interessanter Bruch.
Denn, ja, glaube ich. Ich finde die Melodien teilweise auch extrem stark. Gerade so diese typischen Black-Metal-mäßigen Single-Note-Melodien und hast du nicht gesehen. Aber mir ist die nicht dreckig genug. Also ich mag mein Black-Metal lieber doch tatsächlich sehr punkig und sehr roh. Und das ist nicht so richtig der Fall. Deswegen bin ich mit der Band auch im Vorfeld. Ich kenne die Band natürlich, aber nie so richtig warm geworden. War nie so richtig mein Ding.
Ja, die sind auf jeden Fall metallischer ausgerichtet. So, das kann man schon sagen. Und nicht so Darkthrone-Style oder so. Es hat nicht diesen räudigen Punk-Faktor. Kann ich 100% so unterschreiben. Ja, ich finde, was an den Platten geil ist irgendwie, da sind so ein paar Melodien und auch so Akkorde, sage ich jetzt einfach mal ganz stümperhaft. Da sind so ein paar Akkorde drauf, ja, die so flächig sind und so, was einfach, finde ich, ja, keine Ahnung, ein cooler Impuls war da so für den Black Metal Sound und mich auf jeden Fall auch mehr mitgerissen hat als jetzt die punkigeren Sachen, ne? Von daher, ich glaube mal, das ist schon relativ nachvollziehbar, auch so die Mayhem-Sachen, die ich gut finde. Ich meine, gut, ich mag auch die Deathcrush oder so, aber ich finde zum Beispiel die meisten Mayhem-Sachen, die ich gut finde, sind jetzt auch gar nicht so wahnsinnig punkig.
Das ist ja, es fällt auf in deiner Liste, es ist die einzige Black Metal Platte, also das wäre tatsächlich so deine Konsensplatte, die würde mit auf die Insel kommen, ja, das ist so die, das ist die Platte, wenn es um Black Metal geht, für dich.
Nein, das auf keinen Fall, es ist so, wie gesagt, Mayhem habe ich jetzt schon so oft erwähnt, dass ich es nicht wieder coinen wollte. So, ich glaube, bei Mayhem müsste ich es aber auch auf zwei Platten aufsplitten. Da wäre es einmal die De Mysteriis Dom Satanas, so, die ist halt einfach hat eine geile Atmo. Und dann diese Ordo ad Chao, die finde ich halt, das ist ja auch so eine, an der ist halt alles weird. Die weirdeste Produktion überhaupt, ja, klingt wie in einem Arschloch aufgenommen, so super weirder, dissonanter Scheiß. Und dann habe ich die halt zufällig zu der Platte auch live gesehen, so. Das ist für mich eigentlich so, also ich glaube, wenn ich wirklich, was so Einfluss angeht, auch wie sich mein Black Metal-Geschmack dann in die Zukunft verändert hat, ist wahrscheinlich die Ordo ad Chao von Mayhem noch ein bisschen prägender. Aber über Mayhem habe ich so oft gesprochen und über Gorgoroth noch gar nicht so. Und für mich trotzdem extrem wichtige Platten, die ich mir sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft anhöre. Ja, von daher dachte ich mir mal was anderes. Wie gesagt, wir haben das ja auch in der Einleitung schon mal gesagt, ne? Das ist halt, ich meine, wir haben über die Sepultura Chaos AD schon so ausführlich gesprochen, die wäre eigentlich eine Inselplatte. October Rust von Type O Negative, ich bitte dich, 100% eine Inselplatte so, aber was sollen wir die jetzt nochmal anführen? So? Und es sind auch nochmal ein paar Platten. Macht Sinn. Ne? Wir sind ja auch nochmal Platten dabei, wie du schon angedeutet hast, die wir lieber nochmal einzeln besprechen. So. Und von daher habe ich mich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen um so ein paar der wirklich großen Standardwerke, die ich sonst vielleicht anführen würde oder die man vielleicht nochmal einzeln bespricht. Ich habe versucht, die so ein bisschen zu umschiffen in meiner Liste. Aber kommen wir mal zu deinem.
Na, Sekunde, ja? Ich habe noch eine Frage. Wie ist denn dein Verhältnis zum guten alten Gal?
Mein Verhältnis zum guten alten Gal, der ist ja durchaus also eine kontroverse Person gewesen vor allem. Und dann hat er irgendwann vor ein paar Jahren sein Coming Out als
homosexueller Black Metaller.
Genau, als homosexueller Black Metaller gehabt. Und vor allem war sein Partner ja auch, oder ist, ich weiß nicht, ob die noch liiert sind, irgendwie so ein Mode. So ein
Supermodel, ne?
Also. So ein Modedesigner, glaube ich. Also,
ach so, okay. Ne?
Und ich finde ehrlich gesagt, das ist für mich so, ja, also gerade so die ältere Garde Black Metal Fans, die, sage ich jetzt einfach mal, nicht mit Toleranz gesegnet sind, so, da gab es natürlich sehr viel Gegenwind, so. Ich finde aber eigentlich ehrlich gesagt fast nichts mehr Black Metal als ein Coming Out zu haben, als homosexuell und mit einem Modedesigner zusammen zu sein und einfach zu sagen, ja fuck off, Alter, ich bin trotzdem geil und mach krasse Black Metal Mucke, so.
Mit dem erhobenen Zeigefinger untergehen.
Ja, genau. Und was ich an Gal auch noch witzig finde, es gab ja mal irgendwann in diesem Rahmen von irgendeiner Weiß-Doku, da haben Weiß mal so zwei Typen zu dem geschickt.
Oh, schwache Doku, wie ich finde, aber erzähl.
Ich finde das halt so lustig, wie Gal mit diesen Berg hochlatscht irgendwie und der eine Typ von Weiß nur so ein Holzfällerhemd und Sneaker anhat und der geht mit denen dann auf irgendeine komische zerfallene Bretterbude auf dem Berg und sagt so, ja, ist jetzt hier so sein spiritueller Findungsort, so sinngemäß, ja, und man
hat seine Vorfahren gebaut,
ja. Das Geile ist halt so, ich frage mich halt auch die ganze Zeit so, ob Gal die einfach auf die Rolle schiebt, so, dass ich einfach denke, so, okay, jetzt latsche ich mit diesem Otto hier in seinen Skate-Schuhen einfach mal den scheiß Berg im Schnee hoch, ja, als wenn er die nur so ein bisschen punisht. Und auch am Ende ist ja noch so eine Interviewsequenz, wo ihm eine Frage gestellt wird und er sagt, glaube ich, irgendwie als Antwort so, ja, du stellst die falsche Frage oder so und dann blinzelt er für zwei Minuten nicht so, ja. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ja, das hast du bestimmt. Keine Ahnung, das hast du bestimmt geübt. Ich glaube, ich weiß immer nicht so genau, ob der auch einfach, ob der sich nicht einfach auch ein bisschen so ein Larry daraus gemacht hat, irgendwie den mysteriösen Typen zu geben und die einfach mal.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen, weil ich habe nämlich gerade nach seinem Lebenspartner gegoogelt, Robin Jacobsen. Mhm. Ein schöner junger Mann, ein schöner blonder junger Mann und wenn man auf sein Instagram-Profil geht, fällt auf, er trinkt gerne mal mit dem guten alten Gal und seiner ganzen Familie zum Weihnachtsfest einen schönen Wein und dann ist man hier auf einer Kunstausstellung und dann ist man hier an einem schönen, offensichtlich am Wörthersee oder so. Ja, also so richtig mega dunkel ist die Macht jetzt nicht mehr, aber gut, er lebt das Jet-Set-Leben auf beiden Seiten, ne? Ja, nee, der gute Gal.
Ja, also ich hatte das Gefühl damals schon bei dieser Kurzoku und habe mich da köstlich amüsiert, wie er den Typen den Berg hochgeschickt hat. So.
Es liegt, glaube ich, aber auch eher daran, dass die Typen von Vice halt immer so ein bisschen cringy sind. Ne? Habe ich mal Geschichte erzählt, wie ich im Vice Headquarter war in New York?
Ich glaube nicht.
Ja. Wir hatten mal ein Interview mit Manta im Vice Headquarter in New York auf dem Dach und die haben eine sehr große Story gemacht mit Noisy damals zu der Ode to the Flame 2016 natürlich. Ja. Und dann sind wir nach New York und hatten da ein Video gedreht und so. Und sind wir in dieses. Und es war genau so, wie man sich das vorstellt, Simon. Also wirklich ganz genau so. Du kommst rein in dieses riesige, in Brooklyn, in dieses Warehouse. Du weißt ja, Mietpreise in Brooklyn, das Haus kostet wahrscheinlich 400 Millionen Dollar oder so, jetzt unübertrieben. Du kommst da rein. Ja. Und das ist so eine Legebatterie, so ein Sweatshop von so Hipstern, wirklich ein Sweatshop von Hipstern, die so dicht an dicht, wie in so einem Sweatshop, tatsächlich an einer Nähmaschine, aber an ihren iMac sitzen und coole Sachen schreiben sollen. Und wirklich Hunderte, es war völlig absurd, über Etagen, Hipster und coole Menschen, so, ne? Und die mussten sich dann irgendwie coole Sachen aus dem Arsch ziehen. Dann merkt man so, okay, alles klar, für Weiß zu schreiben und zu leben, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe.
Sportlich,
weil,
ja.
Sehr sportlich, also es war bizarr. Und dann sind wir da aufs Dach und haben dieses Interview gemacht und Irinsch und ich hatten auch schon ein paar halbe drin. Habe ich da auf dem Dach eine geraucht und dann kam so ein, ich benutze das Wort sehr ungern, weil das so uncool ist, aber wirklich so ein Hipster, so ein Millennial, wie aus so einem Simpson-Comic mit so einer Palme auf dem Kopf rausgerannt und hat so angefangen, wie so ein aufgeschrecktes Huhn loszuschnattern, hat mich so angeschrien von so 30 Meter Entfernung. Ich dachte, was ist denn los? Da habe ich mir die Dreistigkeit rausgenommen, obwohl an der frischen Luft oben auf dem Dach eine Zigarette zu rauchen. Es kam überhaupt nicht gut an. Es ist völlig uncool und es ging überhaupt nicht. Und wie kann ich das wagen, da zu rauchen? Und hast du nicht gesehen, ja, das war meine Story mit Weiß, mit dem Weiß-Magazin in New York.
Ja, was fällt dir ein? Du kannst doch nicht einfach irgendwo rauchen.
Einfach vor allen Dingen unter der frischen Luft, an der frischen Luft oben auf dem Dach, völlig ausgerastet, fast geheult, der Typ.
Aber du weißt schon, dass...
reinhauen sollen.
Du weißt aber schon, dass Rauchen ungesund ist, ne?
Habe ich schon mitgekriegt, die haben ja auch einen großen Artikel darüber gemacht, gleich nach der Gal-Story auf dem Berg. Hey, hier Gal blinzelt für 2 Minuten nicht und liebe Leute, auch Rauchen ist ungesund, euer Weiß-Team.
Genau.
Egal, weiter geht's.
Weiter geht's.
Ist mir egal, haha.
Weta, oh, das. So, Hanno, deine nächste Scheibe, die du auf der Liste hast, ist Tonsteine scherben, wenn die Nacht am tiefsten, ... Und als Song hast du Land in Sicht gewählt. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, als Berliner extra Schande, nie wirklich Tonsteine scherben gehört. Der Song Land in Sicht ging mir aber direkt ein bisschen ins Herz, muss ich sagen.
Ist einer der schönsten Songs der Welt. Also auch einer, den könnt ihr gerne auf meiner Beerdigung spielen. Das ist, also kriege ich auch jedes Mal Tränen in den Augen. Es ist so unkitschig, beziehungsweise schon kitschig, aber unpeinlich kitschig. Und auch, aber ne, wahnsinnig langer Song auch. So, ne, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Tonsteine Scherben haben gerne sehr, sehr lange Songs gemacht, die auch sehr ausufernd sind. Manche davon, bei manchen klappt es besser, bei manchen weniger gut. Aber du merkst grundsätzlich auf meiner Liste ist viel deutschsprachige Mucke dabei. Es war für mich immer irgendwie wichtig. Ich habe immer gerne Musik mit deutschen Texten gehört. Keine Ahnung warum. Ich glaube, mit allem Respekt, ich glaube, mir waren frühzeitig Texte einfach wichtiger als Musik oder ähnlich wichtig, während jetzt bei dir, wo du halt so voll schon auf Metal-Film warst, also ich weiß natürlich, dass du dich schon mit Texten auseinandersetzt, aber ich glaube, also das war für dich, glaube ich, von der Mucke, die Mucke war für dich oft, glaube ich, wichtigerer Part über lange Zeit, so, ne?
Ja, weil wenn mich die Mucke nicht abholt, sind die Texte ja eh irrelevant.
Genau, und bei Tonsteine Scherben muss man sagen, also ich finde die Komposition natürlich Hammer, aber insbesondere, weil sie mich daran erinnern, wie die wunderbaren Texte davon getragen werden. Aber ansonsten, ja, der ein oder andere Tonsteine Scherben-Song jetzt ohne Texte wäre halt auch so, ja, so Hippie-Rock für so Vollbart-Typen, so, ne?
Ja.
Das ist jetzt natürlich nichts, wo man eine Postkarte von nach Hause schreiben muss. Aber ja, Tonsteine Scherben, ganz große Offenbarung für mich gewesen. Sehr rustikale Aufnahmen. Ganz viele der Aufnahmen sind nicht perfekt. Viele Verspieler drauf. Das fand ich natürlich geil und punkig, dass es da immer eher um die Message ging. Natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil die Band sehr oft auch für so dumme Demosprüche bis heute missbraucht wird. Und es ist so Abziehbildchen, linke Slogans für Leute, so für so Hobby-Revoluzer und so. Es ist natürlich total arm teilweise, aber die Band als solches und auch gerade wenn man bedenkt, zu welcher Zeit die rauskam, ist natürlich unglaublich wichtig und auch prägend für die deutsche Musiklandschaft gewesen. Und ich, ja, wie gesagt, Land in Sicht, unglaublicher Song. Aber noch mehr Fan als von Tonsteine Scherben bin ich tatsächlich von Rio Reiser. Es gibt auch so wunderbare Musik von ihm allein am Klavier.
Ja.
Ja, da bin ich massive Fanboy. Muss ich ganz klar sagen. Nie für dich großes Thema gewesen, ne?
Irgendwie nicht, nee. Ich habe mich einfach nie mit beschäftigt, so kann ich ganz klar sagen. Und das Interessante ist, dass irgendjemand ich glaube, eine Freundin von meiner Mutter hat irgendwie mit denen was zu tun gehabt. Meine Mutter hört unseren Podcast. Vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Kann ich mir beantworten lassen. Und
mach das mal, würde mich interessieren.
Und dann beim nächsten Mal referieren.
Ja, wie gesagt, und das hatte sehr viel Einfluss auch auf mich gehabt, auf die Musik, die ich als Teenager gemacht habe oder als 17-, 18-Jähriger. Ich habe viele Jahre lang nur deutsche Musik gemacht und das hatte großen Einfluss auf mich. Die linke oder pseudo-linke Slogan-Attitüde, die ist jetzt bei mir persönlich nicht so richtig gut gealtert. Aber ich glaube, das war die erste Band, wo ich so richtig mit so ganz tiefen, ernsten, unpeinlichen deutschen Texten konfrontiert wurde und das so angenommen habe für mich und mein Leben. Und das wollte ich auch. Und das finde ich auch bis heute noch ganz, ganz, ganz stark. Ist gut gealtert.
Was man aber auch zu den Slogans sagen kann, ist, man muss dazu, klar ist das vereinfacht und vielleicht auch irgendwie so lala gealtert, wenn man das heute irgendwie hört und dann sind das so Kalendersprüche für Demos so, wie heißen so diese Motivationssprüche so sinngemäß?
Ja, ne?
Aber der Punkt ist, man darf auch nicht ganz vergessen, A, wann die Musik rauskam und B, ist es ja auch trotzdem so, dass solche Texte und solche Slogans in jungen Jahren, wenn man Deutschpunk gehört hat, schon auch überhaupt erstmal mit dem Thema Politik irgendwie konfrontiert hat, so, ja. Und ich meine, wir haben das Thema ja schon öfter gehabt, dass man jetzt in einem 2-Minuten-Punk-Song nicht wirklich tiefenpolitische Intelligenz irgendwie abliefern kann, so. Aber für mich ist es trotzdem auch so ein Ding gewesen, dass ich schon von so einer Musik mit politischen Themen konfrontiert worden bin, die zum Beispiel meine Mitschüler in der Oberschule, die haben sich über sowas überhaupt keine Gedanken gemacht, so. Ja, und das hat schon.
Ja, das war für mich auch Einstieg, so Einstiegsdroge auch also zumindest insbesondere in jungen Jahren, in so ein linkes Selbstverständnis auch, so, beziehungsweise genau. Noch viel mehr als so ein linkes Selbstverständnis, so, sich über Politik Gedanken zu machen, grundsätzlich. Und das ist für junge Leute natürlich wichtig, egal wie sich das denn auch immer darstellt, aber überhaupt den Kopf anzuschalten. Es war so die erste Band, wo ich gedacht, klar, ich kannte das natürlich von Toten Hosen, dies, das, Nazis raus, hast du nicht gesehen, klar, aber so, das war die erste Band, wo man so versucht hat, denn das war natürlich dann auch alles schon Asbach uralt, die ganze Nummer, aber man hat so versucht, so die Zusammenhänge zu erkennen. Wie funktioniert Politik, insbesondere in Deutschland? Was ist so, was bedeutet das so? Was ist eine Nachkriegsgeneration? Welche Schuld wird damit sich rumgeschleppt? Wie wird das in Kunst und Musik verarbeitet? Und all das findet sich halt natürlich extrem in Rio Reiser und Tonsteine Scherben. Man sieht, unsere Listen könnten unterschiedlicher nicht sein. Aber ich finde, das macht uns beide als Freunde und vielleicht auch diesen Podcast so ein bisschen aus. Ne?
Ja,
also
ja,
ich,
ja.
Ich finde, es fällt auf, dass wir so total unterschiedlich ticken. Aber was geil ist, dass wir offensichtlich schon in jungen Jahren genau dasselbe Feuer und Leidenschaft für die besagten Bands und Platten, die jetzt auf dieser Liste waren. Und nochmal Disclaimer, wir haben es anfänglich gesagt, es sind natürlich, so eine Top-10-Liste kann sich immer ändern, aber ich glaube, wir haben beide Platten dem Zuhörer und der Zuhörerin näher gebracht, die für uns aus welchen Gründen auch immer extrem Einfluss auf uns hatten und die wir zumindest heute an einem grauen Mittwoch im Januar 2022 mit auf eine einsame Insel nehmen würden. Wir hauen mal so eine Spotify-Liste raus. Ich freue mich insbesondere darüber, dass ich dir ein, zwei Sachen vorstellen konnte, die du geil findest. Blut und Eisen und Cocksparrow ganz weit vorne.
Ja, ich freue mich, dass ich dir Tear It Up hat dir auf jeden Fall gefallen.
Oh ja. Richtig, ja. Richtig stark. Da werde ich mich definitiv mit weiter auseinandersetzen. Und wie wir auch schon gesagt haben, Leute, haut mal eure Top 10 in die Comments rein. Das würde mich wirklich interessieren oder uns interessieren, damit wir mal wissen, mit was für Sachen wir es hier zu tun haben. Und ich wirke natürlich jetzt so ein bisschen neben deinen ganzen coolen Sachen so ein bisschen wie so ein Bauer hier und da. Aber gut, da bin ich vielleicht auch und da stehe ich auch zu.
Ja, du, keine Ahnung. Ich bewerte das ehrlich gesagt alles nicht so wahnsinnig.
Ich war halt überrascht, wie ultra nischig deine Sachen teilweise waren. So, weißt du, ich habe ja nur so Gassenhauer. So,
ja, ich bin aber auch, das muss man ja auch echt sagen, ich bin ja auch selbst musikalisch in der Nische einfach auch aufgegangen. So. Das ist halt mein...
Das stimmt.
Ne? Deswegen, es ist wahrscheinlich...
Nischenmensch.
Ja, ich bin Nischenmensch. Das war, das sind für mich auch tatsächlich...
Darling.
Sind auch Sachen, die einfach mich auch wirklich geprägt haben, unter anderem dabei gewesen. So. Ja, und wie gesagt, es gibt auf jeden Fall so ein paar Klassiker, die man einfach gesondert auch nochmal besprechen kann oder sollte unbedingt.
Wir finden auf jeden Fall bald wieder zu so einer Kultklopperscheibe zusammen. Also mir hat das heute gemacht, wir verkaufen das auch als Kultklopper-Spezial heute. Das würde
genau.
mir gut gefallen.
Machen wir
und
so.
Demnächst machen wir wieder eine, wo wir uns jeder eine Platte vornehmen und uns das richtig böse besorgen und die total verarzten.
Genau so machen wir das, Hanno.
Simon, danke für deine Zeit, danke für deinen Input und danke für deine Musikvorschläge.
Ja, dito.
Hauen Sie rein, bis später.
Ciao, ciao.
Serve one master, that is destruction.